Deutschlandfunk. Das Feature.
Stichwort Kunstkopfstereophonie. Bereits in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand die Idee, durch naturgetreue Nachbildung der menschlichen Kopfform und durch Platzierung kleiner Mikrofone in den künstlichen Ohrmuscheln den natürlichen Höreindruck zu simulieren, aufzuzeichnen und im Rundfunk zu übertragen. Kunstkopftechnik erzielt den stärksten Effekt bei der Verwendung von Kopfhörern, die wir Ihnen auch bei dieser Sendung empfehlen. Der Kunstkopfmann. Letzte Reise des Tönefängers Matthias von Spallat nach Amazonien. Eine Radiogeschichte von Helmut Kopetzky.
Es war gegen Ende der Magnetbandzeit. Das analoge Zeitalter klang aus und wechselte zum Digitalen. Ein gleitender Übergang, wie eine lange und kaum wahrnehmbare Blende. Ein Radiostück blieb mir im Gedächtnis. Brasil. Halb Feature, halb Hörspiel. Zum ersten Mal gesendet 1982. Autor Matthias von Spallat. Ich hatte ihn nie gesehen, seine Stimme nie gehört. Kein Foto, kein Video. Das Internet kam erst Jahre später. Ich kannte seine Story nur vom bitteren Ende her. 35 Jahre habe ich sie mit mir herumgetragen, bis ich diesen da begegnete. Radiomenschen wie er.
Die Bilder sind alle da und man sieht ihn, man spürt ihn auch noch.
Er hat sich gerne auch in gepflegten Bars bewegt. Er hat gern gute Zigarren geraucht.
Man hat einen Kamelhaarmantel, den man nachlässig über die erstbeste Stuhllehne wirft.
Ja. Er war ein hervorragender Koch.
Er hat nicht Rösti und Leberle gemacht. Und ich glaube eben, dass der Matthias nicht auf der Erde stand, sondern der war in der Luft.
Ja, es ist ja es
ist klar. Ab und zu wirklich nicht ganz auf dem Boden.
Er war irgendwo ein Traumtänzer, aber großartiger Regisseur und Schauspieler. Und er hat den Schauspielern immer vorgespielt, wie die Rolle eigentlich angelegt sein müsste.
Was ist das Resultat?
Was ist das Resultat?
Meine Damen und Herren,
Was ist das Resultat? Was ist das Resultat?
Die von Spallards. Eine Künstlerfamilie. Maler, Musiker, Bühnenbildner, Schauspieler seit dem frühen 19. Jahrhundert. Die Eltern von Matthias stehen bis zum Kriegsjahr 1944 auf der Bühne in Berlin. Dann wird der Vater zwangsverpflichtet.
Der sollte Nazi-Propaganda mitmachen und das wollte er nicht.
Mareile, Spallards Halbschwester.
Am 6. Dezember 1944 sind wir über die Grenze in Rien bei Basel in die Schweiz geflohen. Matthias war da ein Baby, oder? Und ja. Ich 3 Jahre alt.
Der Flüchtlingsjunge wird Schauspieler und später Hörspielregisseur.
Matthias von Spallard kam mir vom ersten Kennenlernen an eigentlich vor wie eine Figur aus dem 19. Jahrhundert. Möglicherweise hing das zusammen mit der aristokratischen Herkunft seines Vaters und auch seiner Mutter.
erschien mir wie kopfschüttelnd in die Welt zu blicken. Also ein seltsames Erstaunen, ist denn das überhaupt möglich?
Es hieß mal, er würde unter dem Ruhm seiner Eltern ein bisschen leiden, weil die so bekannt waren. Ob das nur stimmt, weiß ich nicht. Ja.
Kann schon sein. Zwei so starke Figuren, neben der Vater, der strenge Vater, und die Mutter, die ihn vergöttert hat.
Also unter so einem Vater hätte ich gelitten.
Matthias ist irgendwo an seinen eigenen Ansprüchen zerbrochen, gescheitert, dass er dann irgendwann sein Bergseil in seinen Citroën gepackt hat und losgefahren ist. Ja. Ja.
Macht da jetzt eine erfolgreiche Sache und hängt sich auf.
Oktober 1980. Matthias von Spallert ist jetzt 36 Jahre alt. An diesem Herbsttag packt er seinen Rucksack, den Koffer und eine Metallkiste. 120 Spulen Tonband sind darin, auch Batterien. Er prüft die silbernen Regler und Schalter des Aufnahmegeräts und die Kopfmikrofone. Reiseziel: Brasilien. Von Spallert hat Blut geleckt. Eine Landschaft, ein Land, dreidimensional im Radio. Und keine Zeile Text. Die neue Technik macht es möglich. Eine Demo-Schallplatte.
Hallo, Yvonne, wo bist du?
Fred, I can't see you yet.
Ich bin ungefähr 10 Meter von dem Mann mit dem Tonbandgerät entfernt.
I still don't see you.
Aber du müsstest mich jetzt sehen können.
Oh, now I do.
Ja.
Hello.
Hi.
Welcome home.
Wie geht es dir?
Gut.
Hi. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Kopfstereophonie.
Die erste Kunstkopfsendung in deutscher Sprache liegt ein Jahrzehnt zurück. Sie hieß Demolition, nach einem nordamerikanischen Science-Fiction-Roman. The Demolished Man, etwa der dekonstruierte Mann, aber auch der zerstörte Mann. Das Hörspiel war die Sensation der Berliner Funkausstellung 1973. Was von Spallert 7 Jahre später in den Schalenkoffer legt, ist nicht die Urform jenes Dummy-Head aus Hartgummi, nicht diese gruselige Nachbildung eines menschlichen Kopfes mit Kunstohren und heraushängenden Kabelenden. Es gibt eine Reiseversion, gerade erst erfunden. Sie heißt MKE 2002. Die beiden Mikrofone trägt man dort, wo unsere eigenen Mikros wachsen. Ohrmuschel und Trommelfell. So wird der Träger selbst ein Kunstkopfmensch.
Denn ich bin jetzt nur noch ungefähr 10 cm von ihrer Kopfhaut entfernt. Und nun komme ich noch näher an ihr linkes Ohr heran. Und anschließend, ja, ebenso nah an ihr rechtes Ohr heran.
Als er sich in Genf zum Flug nach Rio de Janeiro von seiner Freundin Christine verabschiedet, ist Spallert bereit. Etwas wird geschehen. Eine mediale Pioniertat. Paukenschlag. Er hat die Stelle im Sender gekündigt. Er hat ein Testament gemacht. Alles auf Anfang.
Ich habe Erinnerung, dass da jemand bei uns in der Redaktion auftauchte, dem man anmerkte, der forderte sich was ab, gab diesem Projekt in seinem Leben eine ganz große Bedeutung. Und dieser herausfordernde Aspekt hat uns interessiert.
Christoph Buggert, der federführende Programmmacher in Frankfurt am Main. Funkanstalten in 4 Ländern unterstützen Spallerts Abenteuer.
Man muss träumen dürfen. Es ging um eine große existenzielle Bewährung. Und das sind Voraussetzungen, wo was ganz Großes entstehen kann. Wo auch Scheitern möglich ist. Aber wir haben schon dieses Risiko, dass er persönlich einzugehen, bereit war, brutal ausgenutzt.
Natürlich gab es auch ein Exposé. Als roter Faden dient das akustische Eindringen in einen fremden Kontinent von den Rändern her, durch verschiedene Zwischenzonen, bis ins mythische Herz dieses Erdteils, Am Ende die Entdeckung von Industrieanlagen inmitten einer noch urweltlich zugeschnittenen Natur.
Man merkte ihm von Anfang an, Junge, das ist ein gigantisches Projekt. Also hoffentlich überforderst du nicht dich selber. Wir gehen dieses Risiko ein, schaffen die Voraussetzungen, Reisekosten, technische Ausrüstung und so weiter. Aber dann hing alles an ihm.
Brasilien, Oktober 1980. Von Spalat notiert: Die Transamazonica, ein Staubtunnel im Urwald. Der Bus überfüllt. Dunkelhäutige Männer mit Flinten und Leinensäcken. Tag und Nacht auf dieser Straße. Ich stelle mir vor: Der Mann mit dem South American Handbook im Koffer. Geistreicher Träumer, Hobbykoch. Der Joyce und Herman Melville und Joseph Conrad Kenner. Sensibler Hörspielregisseur. Er sitzt schwitzend, ungewaschen, eingeklemmt zwischen Männern, die seit Tagen unterwegs sind. Arme Teufel, Abenteurer aus Not. Er lässt kein Auge von der Kiste mit den Kunstkopfmikrofonen. Nur ein Wort versteht er. Marabá. Das ist der Sammelpunkt einer Elendsprozession zu den Dammbauten im Eisenerzgebiet Grande Carajás. Oder zur Hölle der Sierra Pelada. Dort im Malaria-Fieber wühlen Hunderttausende nach Gold. Die anderen schließlich werden weiterreisen zum Jari, einem von hunderten Nebenflüssen des Amazonas, mächtiger als Rhein und Donau. Am Jari liegt der Privatbesitz des Daniel Keith Ludwig, Multimillionär aus Nordamerika. Die Parzelle, groß wie Belgien, hat der reiche Mann gekauft. 16.000 Quadratkilometer Wald. Der Rodung die Hauptstadt, Monte Dourado, Goldberg. Alles made in USA. Häuser, Maschinen, Supermarkt, Wassertürme, sogar die Feuerhydranten und Briefkästen. Und die Privatpolizei. Mittlerer Westen am Amazonas, 30.000 Einwohner. In weitem Umkreis ließ der Unternehmer mit dem deutschen Namen Eukalyptusbäume pflanzen. Schnell wachsendes Holz als Rohstoff. Aus Japan kam eine Papierfabrik samt Kraftwerk. Die schwamm schlüsselfertig hinter einem Schleppschiff 25.000 Kilometer um den Globus. Doch als Spalat an sein Ziel kommt, steht die Produktion schon wieder still. Nach 3 Eukalyptusernten ist der Urwaldboden ausgelaugt, verkarstet. Schädlinge erledigen die letzten Bäume.
Er wollte eigentlich den Herrn Ludwig treffen und mit dem Mann wollte er reden.
Ihn herausfordern.
Das war eigentlich die Idee, also eigentlich ein politisch engagiertes Stück zu machen. Und am Schluss war es ganz was anderes.
4 Sender in Europa warten auf das große Ding, den Scoop, Zivilisationsschock. Hier die Indios, wie Gott sie schuf, dort der blasshäutige Bösewicht mit Namen und Adresse. Einer hat das alles vorgemacht, Henry Ford, 40 Jahre früher, auch in Amazonien. Der Autokönig brauchte Latex für die Reifenproduktion und der Rohstoff quoll aus 2,5 Millionen Morgen Kautschukwald am Tapajós. Doch Fordlandia war ein Verlustgeschäft. Nach 25 Jahren zogen die Yankees weiter. Teile der Ruinenstadt sind heute noch zu sehen.
Das war die Zeit des beginnenden politisch ökologischen Kampfes, nicht? Also Club of Rome und alles, was damals die politische Szene bewegte. Und es war auch eine gewisse biografische und persönlich geprägte Empörung eines empörten Europäers mit einer quasi angelesenen Empörung. Und da hat er uns auf einer Karte gezeigt, ich gehe geradewegs auf einer richtig mit dem Lineal gezogenen Linie durch den brasilianischen Urwald und am Ende stoße ich auf den Einbruch des modernen Industriezeitalters und da werde ich mich damit auseinandersetzen.
Doch Mr. Goldfinger, den der Reisende aus der kleinen, fernen Schweiz zur Rede stellen will, ist nicht zu Hause. Er lebt 83-jährig abgeschirmt in New York City und betätigt sich als Kunstmäzen.
Völlig unmöglich, an diesen Menschen heranzukommen. Völlig unmöglich.
Den dummen Fehler in Brasilien hat der Landkäufer längst abgeschrieben. 1 Milliarde Dollar Verlust. Den Brasilianern wird er die verrostete Papierfabrik, die Häuser und die Wassertürme und die nagelneue Eisenbahn am Ende schenken. Auch das ruinierte Grundstück. Und von Spalard? War er angemeldet? Hat man ihm ein Interview verwehrt? Wollte niemand mit ihm reden? Das Stück Radio, das von dem übrig bleiben wird, gibt keine Auskunft. Endlich, nach Wochen, der Bescheid aus Brasilia. Die Indianerbehörde Funai genehmigt Tonaufnahmen im Ipichinga-Reservat. La Fundação Nacional do Índio dient dem Schutz unkontaktierter Völker vor Eindringlingen. Als Berichterstatter muss man lange warten. Reisenotizen. Auf der Suche nach den Bewohnern des Urwalds. Im Boot sind außer mir der Bootsmann und einige Jäger. Nach 6 Stunden erreichen wir eine Insel, mitten im Fluss gelegen. Sie wird von einem Indianer und seinen 3 Kindern bewohnt. Auf dem höchsten Punkt der Insel stehen seine 2 strohgedeckten Bambushütten. Die Jäger sind unten am Fluss geblieben. Eigentlich sollte hier ein Dorf stehen, aber die Indianer sind vor einigen Wochen in ein anderes Reservat umgesiedelt worden. Nur er, Sohn eines Häuptlings, wollte seine Heimat nicht verlassen. Er ist scheu und meidet meinen Blick, fühle mich gehemmt. Vier Taschenmesser als Gastgeschenk. Ich stelle mir vor, von Spannert mit den Kunstkopfohren und dem umgeschnallten Bandgerät, befangen wie der Indio vor ihm, den man aus der Hauptstadt wieder einem stummen Gast geschickt hat. Der Kunstkopfmann steuert behutsam die Aufnahme aus, achtet auf jede Bewegung. Die Mikrofone in den Ohren sind empfindlich gegen Körperschall. Selbst eigene Schluckgeräusche muss er unterdrücken. Hier entstehen die schönsten Aufnahmen der Reise. In der Hütte sitzt der Indianer und erzählt. Die Kinder schaukeln sacht in ihren Hängematten. Sie legen ihren Kopf auf den Rand, lassen ein Bein heraushängen. So sparsam müsste mein Erzähltext sein, schreibt von Spalard an den Rand der spärlichen Notizen. Kein Wort zu viel. Er streicht die letzte Zeile durch. Am besten gar kein Text. Mein Hörstück muss klingen. Nicht schwatzen.
Thank you.
durch all diese wilden und abenteuerlichen Zonen hindurch ist er da vorgedrungen in diese zarte Kommunikation.
So etwas nimmt man nur einmal im Leben auf, oder?
Ich habe Jahre später mal eine Sendung gemacht in einem Berggebiet in der Schweiz und da war ich in einem Stall und da hat der Bauer mit seinem Enkel gesprochen. Und als ich das geschnitten habe, dachte ich, der spricht genau wie der Indianer im Amazonas, ohne jeden Druck, ganz fein, mit ganz wenig Stimme, ganz entspannt.
Das ist schön, ja.
Kritiker später haben immer gesagt, warum wird dieser Indianer nicht beim Namen benannt, sondern einfach der Indianer. Und niemand ist auf die Idee gekommen, dass die sich gar nicht verständigen konnten. Ja. Matthias wusste gar nicht, wie der heißt. Also der wurde dahin gebracht, abgeladen, die sind weggegangen und haben ihn am anderen Tag wieder geholt. Er hat einfach zugehört. Also hat es viele gute Aufnahmen mitgebracht. Das Reiten in den Wald, wo der Sattel knarrt und in der Ferne hört man Affen schreien. Ich kann minutenlang zuhören.
Solche Geräuschpanoramen gibt es in der Radiogeschichte nicht viele. Das war damals wirklich sensationell, weil wir eben Kunstkopfaufnahmen, dreidimensionale, also authentische Tonaufnahmen aus dieser Welt noch nicht kannten.
Da hast du wirklich das Gefühl, du bist mitten im Urwald drin und hörst ringsrum alles von vorne, von hinten, von links, von rechts.
Wir gingen damals ja aus, naja, also das wird überhaupt die Zukunft sein.
Andern Tags. Nach den stummen Zwiegesprächen mit dem Indio ohne Namen steigt der Tönefänger wieder in das Kanu der Funai. Wie verabredet. Der Culture Clash, hier die Ureinwohner, dort der Ausbeuter des Regenwalds, hat vor dem Mikrofon nicht stattgefunden. Plan und Wirklichkeit wollen nicht zusammenpassen. Die Wirklichkeit sagt nein. Auch von Spallard driftet ab. Ich denke, der Rock des Reporters war ihm zu eng. Was hätte ein Mr. Ludwig zu sagen gehabt? Sorry, tut mir leid. Spallard ist Künstler. Die Dinge sprechen zu ihm. Kettensägen, gemarterte Bäume und der noch unberührte Wald. Nun ist er frei, umspült von Sound, ist nur noch Ohrenmensch, wehrlos in der großen amazonischen Umarmung. Noch nie so etwas erlebt, wie vor dem Sündenfall, schreibt Spallard auf. Lichtjahre entfernt, Europa und das Funkhaus und der Studiobelegplan Woche 43 und das Grab der Mutter, 9 Jahre ist sie tot. An Krebs gestorben. Kaum noch erkennbar, der Schatten des Vaters. Der Tönefänger jetzt allein mit seiner Ausrüstung. Ein kahles Zimmer in der Urwaldlodge. Für Hängematte und Moskitonetz und für die Kleider ein paar Haken. Einzelheiten hat er später kaum erzählt. Ich sehe ihn im Halbdunkel des Regenwalds. Mit seinen Kunstkopfohren sammelt er Vogelschrei, Zikaden, Moskitos, Gewitter und leisen Regen, entfernte Stimmen und Arbeitsgeräusche. Es ruft von überall, hör zu, nimm auf, da musst du hin. In den Mangroven bis zum Bauch im Wasser. Jagdfieber. Hör nur. Kunstkopfmann.
Ich habe ihm das nicht zugetraut, dieses Stereonagra, was sehr schwer ist, 8 Kilo, plus etwa 20, 30, 40 Spulen, Tonbänder immer mitzutragen und dann in den Urwald zu gehen, wo man von Moskitos umschwert wird. Er war zerstochen von oben bis unten, durfte sich aber nicht bewegen, um die Aufnahme nicht kaputt zu machen. So, das ist eine unglaubliche Strapaze.
Wenn er Töne aufnimmt, muss er starr sein wie ein Denkmal. Sobald er den Kopf dreht, kreist der Urwald um ihn. Den Radiohörern würde schwindelig.
Und er hat sich nicht bewegt und hat sich stechen lassen, ja, ja. Und dann alle Viertelstunde das Band zu wechseln.
Da waren eben so Schräubchen drauf, wo man die Spule befestigt. Und wenn man das vergisst oder runterfällt und im Urwald, dann ist Feierabend, oder? Das findest du nicht mehr im Laub.
Schweißtreibende Luft. Der seifige Glanz, der sich auf der Haut und auch auf den Geräten zeigt. Sorge, dass die Tonbänder verderben. Bandsalate, manchmal kleben sie an seinen Händen. Einmal täglich Sintflut. Dann wickelt er die teuren Geräte in sein Regencape. Die längste Zeit des Tages schweigt der Wald. Oft pirscht der Tönefänger nachts. Ich stelle mir vor, der Lichtkegel seiner Taschenlampe streift die gelblichen Pupillen der Kaimane in den Sumpftümpeln ringsum. Die Nacht so schwarz, die Sterne riesig, Glühwürmchen wie Schneegestöber. Es atmet, seufzt, es schnarrt und schnarcht, es stöhnt. Fische platschen irgendwo. Das mythische Herz dieses Erdteils, so steht es im Entwurf. Es soll angestrebt werden, diese Welt in einem Hörspiel zu vergegenwärtigen, mit den spezifischen Mitteln des Radios, in Geräuschen also. Und nun, mittendrin. Es zieht ihn in die Urwald-Lodge zurück, voller Neugier. Draußen in der Wildnis ist der Kunstkopfmann wie taub. Er kann nicht hören, was die beiden Mikrofone in den Kunstohren, die er über seine eigenen stülpt, tatsächlich aufnehmen. Die Technik lauscht für ihn. Nur das Zucken eines Zeigers zeigt die Stromimpulse an, die als Töne auf den Tonbandspulen des Rekorders landen. Von Spallert setzt seine Kopfhörer auf und schaltet auf Playback. Fährt vor. Und noch ein Stück. Das Klangbild, das er live im Wald erlebt hat, klingt in seiner Aufnahme noch tiefer, schärfer, plastischer. Surround. Eine Supertotale, die ihn einsaugt, umschlingt. In der vollständigen Dunkelheit des primitiven Zimmers produziert sein Hirnspeicher beim Zuhören Gräser, Tiere, Urwaldriesen, Eingeborene auf alten Stichen, Bücher, Joseph Conrad, Humboldt, was er so im Kopf hat, erlebt es und erinnert es. Der Tönefänger hört nun seinen Urwald. Und das werden später auch die Radiohörer so erleben und jeder anders. Glücklich schläft er ein. Natürlich, es kann auch anders gewesen sein.
Ich kriege das nicht zusammen. Also wir haben ihn immer eben abgehoben, so in seiner Gedankenwelt erlebt.
Man kommt ja hinter das Geheimnis eines Menschen gar nicht. Nicht? Das bleibt ja immer ein Rätsel.
Die aufbewahrten Flug- und Schiffs- und Bustickets zeigen für die 9. Reisewoche wieder stärkere Bewegung. Der Tönefänger kreuz und quer im Amazonasdelta.
É impossível acabar com a máfia do tráfico. Programa de domingo mostra a atuação e as dificuldades da polícia. Aliança do Brasil com a Interpol.
Controle remoto unificado de vídeo e TV. Gravações programadas por 1 ano. 2.190.
In der 10. Woche kommt in die große Stadt. Die Stadt erbebt von Werbebotschaften. Fazenderos mit den breitkrempigen Hüten stellen ihren Reichtum aus. Auf der Avenida Presidente Vargas tanzt und trommelt Urbevölkerung. Studenten der Ethnologie demonstrieren, Ara-Federn auf dem Kopf. Außerhalb der Stadt das Luxushotel. Im Garten ein Stück präparierter Urwald. Tiere in Käfigen. Panther, Tapire, Wollaffen, Papagei. Er plötzlich Tourist unter Touristen. Noch in Brasilien und schon wieder in Europa.
Questo è un albero della goma, caucho. E questa è la maniera come si prende il latex. Questo latte bianco è latex per fare caucho. Questo lavoro è fatto presto della mattina.
Das Indio-Dorf ist Pflichtprogramm. Wie auf Knopfdruck zapft der Gummizapfer Gummi. Grässliche Piranhas, luftgetrocknet. 100 Fahrer-Souvenir. Kriegstanz im 20-Minuten-Takt. Abends ein kleines Lokal. Von Spalat notiert. Dann beginnt eine schwarze Schönheit zu singen. Der junge Mann wendet sich ihr zu, verschlingt sie mit den Blicken. Und hier könnte ich bleiben. Drei Tage später ist er wieder Passagier. Rio, Casablanca, Genf. Vom tropischen Dampfbad, Leidenschaft und Trägheit in das kalte, ungeduldige Europa. Kälteschock. Als das Flugzeug auf der Schweizer Piste aufsetzt, hat von Spalat noch 8 Monate, 3 Wochen und 2 Tage lang zu leben.
Es ist etwas Entscheidendes passiert mit ihm da drüben,
ja,
wo eine andere Qualität des Lebens erlebt hat, die es hier nicht gibt.
Er hatte immer wunderschöne Freundinnen.
Die Schwester.
Als er zurückkam, war er traurig, er war depressiv und ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass er sich dort in Brasilien verliebt hat.
Christine, die Freundin.
Matthias war ein Mensch, der hat sich immer wieder mal verliebt. Und dann ist er nach Hause gekommen und hat geweint und war traurig und ich wusste dann einfach, das ist jetzt so. Er hat sich ja dann eine kleine Wohnung genommen. Und dann kam er wieder zurück. Manchmal nachts ist er durch das Haus gegeistert und dann ist er wieder verschwunden und dann ist er wieder gekommen und gegangen. Also das war, ich denke, er hat mir auch nichts gesagt, um mich nicht zu verletzen. Ich wusste das nicht, bis dann die Briefe kamen. Dann war das klar für mich.
Sie wohnen im Elsass, gleich hinter der Schweizer Grenze, auf einem alten, bescheidenen Bauernhof. Kein Bad, Plumpsklo in der Scheune. Im Winter ist es kalt.
Es war ein einfaches Leben, aber es war interessant.
10 Jahre lang. Bis zu der verfluchten Reise.
Es gab einen Moment, da habe ich mir überlegt, ob ich so weiterleben möchte. Wie soll ich sagen? Ich habe diesen Menschen geliebt und gab mir aber auch neue Blickwinkel für mein Leben. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr sagen, mein Mann. Das ist für mich so besitzergreifend. Ich bin im Grunde genommen sehr dankbar.
Frühjahr 1981. Jeden Tag fährt Matthias von Spallard in seinem Citroën zum Sender Basel, wo er noch vor kurzem angestellt war. Wenn die Alltagspflichten erledigt sind, teilt er mit dem Tonregisseur Aldo Gardini das leerstehende Studio.
Er kam mit den Bändern zu mir und hat gesagt, was hältst du davon? Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Wenn 6 Uhr war, dann haben wir weitergemacht bis 10 oder 11, weil ich fand das so spannend.
Ich habe immer gestaunt, dass man in der Zusammenarbeit so tiefe Emotionen erleben kann, dass man sich näher kommt als mit jemandem, dem man zusammenlebt oder so. Also ganz, ganz verrückt.
Ein paar Wochen. Dieser Rausch. Hören, auswählen, blenden und montieren. In den Kopfhörern der Regenwald. Klar und transparent. Das Studio bläht sich zur Welt. Im Bauch, im Kopf, im ganzen Mann ist das Stück schon fertig. Nun muss es noch gemacht werden. Die Erlebnisse, wie im Traum aufgezeichnet, stehen jetzt in Maschinenschrift auf Karteikarten. Band 33, Ipichinga, Urwald, Affe. Band 45, Marajou-Insel, Ritt. Erstens, Reiten, später Nachmittag. Zweitens, Reiten durch Wasser. Drittens, Dämmerung, Zikaden, entfernte Brüllaffen. Band 37, Indianer mit Knochenflöte, 1 bis 5. Vögel antworten. Take 6, Zwiesprache mit Vogel, abgebrochen. 7, wie Take 1. Band 38, stürzende Bäume. Register, Tabellen, Berichte, die Stoppuhr. Das Radio hat feste Slots, Sendezeiten von bestimmter Länge. Man muss kürzen. Kill your darlings. Viele Meter Tonband rieseln auf den Fußboden oder in die Tonne. Wir nannten das blutiger Schnitt.
Eine ganze Aura nimmt plötzlich konkrete Form an und die Aura verstummt langsam. Es muss eine große Enttäuschung für ihn gewesen sein, als er nun zurückkam, dass er festgestellt hat, ganz ohne Worte komme ich nicht aus. Das muss ihn sehr, sehr bewegt haben. Und das war irgendwie eine fast eine Niederlage.
Die Lehre danach. Kein Paukenschlag. Die Medienwelt dreht sich ungerührt weiter.
Er hätte gerne mehr Resonanz gehabt und die hat er nicht bekommen. Er war ja auch eitel.
Offensichtlich hat es ihn nicht mehr interessiert, wie es dann zum Schluss wird, dass er gesagt hat, es hat alles keinen Sinn mehr.
So düster beginnt das letzte halbe Jahr. Alles wieder auf Null. Er versucht es mit Fernsehregie.
Da waren natürlich 20, 30 Leute engagiert und um 6 hatten die alle Feierabend. Das konnte er nicht begreifen, dass man nicht so begeistert bei der Sache war, dass man da jetzt weiterarbeitet. Und mit dem konnte er nicht umgehen. Da war er allein dann.
Er hat dann keine Konzessionen gemacht, ne?
Nach wenigen Tagen ein Krach mit dem Hauptdarsteller. Und aus.
Und dass das dann gerade so total in die Binsen ging, das war für ihn, glaube ich, ziemlich schlimm. Das war für ihn ziemlich schlimm.
Und dann ging er zum Theater und zum freien Theater. Und da hat er gesagt, weißt du, Alter, das geht ja eigentlich nur noch ums Geld, das Ganze. Und das ist so frustrierend, das ist furchtbar. Das Ganze führt nirgends mehr hin.
In der düsteren St. Martinskirche mit dem Sensentod an der Stirnwand spielt von Spallard den Engel in Hugo von Hofmannsthals großem Welttheater. Der Freund besucht ihn in der Sakristei, die den Schauspielern als Garderobe dient.
Und dann hat er sich splitternackt ausgezogen und hat dann das Engelskostüm angezogen. Und dann ist er durch einen Gang weggegangen als Engel, guckt zurück und sagt, ciao Aldo, so habe ich ihn das letzte Mal gesehen.
Als Engel im Nachthemd mit Flügeln.
Am letzten Tag waren wir zusammen. Er hat mir noch vorgelesen, der Tor und der Tod.
Es scheint, mein ganzes so versäumtes Leben, verlorene Lust und nie geweinte Tränen. Da Tod mein Leben war, sei du mein Leben, Tod. Hugo von Hofmannsthal, 1894.
Ich bin eingeschlafen und als ich erwacht bin, war ich alleine.
Also da haben sie ihn gefunden, im Wald auf der Schachterflur. Das ist also nicht allzu weit weg von Dornach auf der Höhe. Und er hat sich da erhängt. Sein Auto stand da und anscheinend hat er noch eine Zigarette geraucht. Und dann ist er halt runtergesprungen am Seil. Genickbruch, oder? Das waren Wildhüter, die ihn gefunden haben. Und also Bauern, und ich habe dann mit denen noch telefoniert. Und dann haben sie gesagt, sie hätten den Baum gefällt, an dem das passiert ist.
Beim Matthias war es ja auch so, dass er sich auf einem Berg in der Nähe von Basel auf einem hohen Baum aufgehängt hat, an der Stelle, wo man Blick hat zu diesem Bauernhaus. 5, 6, 7 Kilometer. Das ist ja auch so wahnsinnig. Und dann fuhr ich gleich auf diesen Bauernhof und beim Hingehen sah ich das abgedunkelte Zimmer, eine Lampe, und darunter saß weinend Christine, und da hat sie Probearbeit gehört von Matthias, wie er mit Wolfgang Reichmann, dem bekannten Schauspieler, einen Text eingeübt hat. So intensiv.
Ja, also Wolfgang Reichmann. Und die haben sich sehr gut verstanden.
Ja, ja. Und ganz wunderbar, wie die zusammen den Text erarbeitet haben.
Ich frage nun, rhetorische Frage, soll die geistige Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische?
Ich würde überlogisch sein, aha, immer. Ich frage nun,
ja,
soll die geistige Natur, also als Begriff, ja, das völlig
soll richtig, die geistige Natur
in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische?
Mhm.
Was liegt daran, ob sie nun an einer Seuche oder an der Revolution sterben?
Mhm.
Er sagt, schauen Sie, was ist denn schon Sterben? Was ist schon Blut? Was sind Leichen? Nichts. Das ist ja der gemeine Trick. Das, was alle Faschistoiden-Typen haben, was der Adolf hatte und was der Goebbels hatte.
Mhm.
Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt?
Ja.
Soll überhaupt ein Ereignis, das die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen?
Georg Büchner, Dantons Tod. Gerade erst aufgenommen.
Und ja, das war dann das Ende. Die Frau hat dann noch ein paar Mal hat sie geschrieben und ich habe ihr dann eine Todesanzeige geschickt.
Wir zeigen an den Tod unseres Matthias von Spalat, der in die ersehnte Ruhe und Ewigkeit heimkehren durfte. Besichtigung bis Donnerstag, den 22. September 1981, auf dem Friedhof am Hörnli, Basel.
Dieses Thema hat ihn schon lange beschäftigt. Er hat Jean Ameri gelesen, Hand an sich legen.
Muss man leben? Muss man da sein? Nur weil man einmal da ist?
Ob wir nun wirklich dahinter kommen, warum er sich nun aufgehängt hat, also...
Es ist nicht das erste Mal, dass er versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das hat er schon einmal versucht, als er im Militär war. Es ist sein gutes Recht und man hat das so hinzunehmen.
In dieser Welt, wie sie geworden ist, hätte er sich gar nicht halten können.
Das hat er irgendwo gespürt, dass der Raum immer enger wird.
Der hatte so hohe Ansprüche an sich, war ja auch Bergsteiger. Weißt du, die 4000er, das ist halt, ja.
Hoch hinaus.
Das ist hoch hinaus, hoch hinaus.
Hoch hinaus, weißt du.
Da braucht es nur noch irgendetwas Kleines und wunder, was hatten das noch für ein...
Ich denke, er hatte kein einfaches Leben mit sich selber. Wirklich nicht.
Und der Kunstkopf?
Diese Technik war nicht ausgereift. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir lebende, durch die Welt gehende Menschen teilweise mit unseren Augen hören. Unsere anderen Sinne unterstützen das Hören. Und wahrscheinlich ist es auch, dass wir mit den Ohren ein bisschen sehen. Vieles, was wir hören, ist eigentlich gar nicht zu hören, sondern das hören wir hinein.
Es ist schade, dass ich da die Technik eigentlich nicht wirklich durchgesetzt hat. Aber also in Brasil war sie genau richtig.
Der Autor tot, das Radiostück Brasil nicht fertig. Im Funkhaus des koproduzierenden HR in Frankfurt sind Kollegen mit den letzten Handgriffen beschäftigt. Sprechertexte werden aufgenommen und noch einmontiert. Von Spalats Asche im Familiengrab auf dem nahen Hauptfriedhof.
Er hat zu mir gesagt, wenn mir mal was passiert, ich will nur an einem Ort liegen und das ist bei meiner Mutter im Grab.
Und er liegt in Frankfurt, wenige Meter eigentlich vom Studio weg. Und ich bin da am Abend nach den Aufnahmen über den Friedhof gegangen und dachte, ich muss den Matthias noch sehen, ich will das Grab noch sehen. Und das war alles zugeschneit. Und dann ging ich an die Pforte und habe nach der Nummer gefragt, wo er etwa liegt. Und dann hat er mir eine Nummer gegeben und gesagt, dritter Gang C und so. Meine Schritte waren die einzigen in diesem weißen Schnee und alle Gräber zugedeckt. Und ich bin da hin und her gegangen und habe das Grab nicht gefunden, war völlig verzweifelt. Ich war da so traurig, wusste, das muss ganz in der Nähe sein und ich finde es nicht. Und ich arbeite seit 3 Tagen an seinem Projekt und er weiß nicht, wie toll das geworden ist, das Ganze.
Brasil erringt den Schweizer Radiopreis Prix Suisse. Beim Prix Italia-Wettbewerb in Venedig trifft das Hörstück knapp daneben. Könnte vielleicht etwas fröhlicher sein, sagt ein Jurymitglied in der Mittagspause.
That's life.
Ja, ja.
Der Kunstkopfmann. Letzte Reise des Tönefängers Matthias von Spalat nach Amazonien. Manuskript und Regie Helmut Kopetzky. Mit Originalaufnahmen für das Hörspiel Brasil. Eine Sendung des Hessischen und Schweizer Rundfunks, der holländischen NOS und des österreichischen Rundfunks 1982. Technische Realisation Tobias Falke, Angelika Körber und Jens Kunze. Tom Vogt war der Erzähler. Im Originalton Christine Riva, Mareile Grieder, Verena Palm, Aldo Gardini, Christoph Bugert, Stefan Heilmann, Claude-Pierre Salmoni, Eckehard Sass und Walter Baumgartner. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2018.